Riester, das war ja mal die große Hoffnung in der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Kann sich heute, glaube ich, keiner mehr so richtig vorstellen. Vor 20 Jahren war das das große neue Ding. Und das hat jetzt mittlerweile ziemlich eingeschlafen. Ja. Schlechter Ruf, hohe Kosten, bisschen enttäuschende Ergebnisse, vor allen Dingen in den Verträgen drin. Und letztendlich sollte da schon längst mal was passieren. Und jetzt zeichnet sich tatsächlich eine Riester-Reform ab. Bloß, dass die nicht so heißt, Emil.
Ja, das ist das Witzige. Es ist ja, würde ich sagen, ziemlich mal offensichtlich eine Riester-Reform, aber die Politik versucht nicht so sehr zu vermeiden wie das Wort Riester. Ich glaube, weil es halt so ja verbrannt ist bei den Sparerinnen und Sparern. Und deswegen wird immer so ein bisschen rumgeeiert bei dieser Altersvorsorgereform. Und das, ja, die Frage ist natürlich immer, es soll dann künftig ja ein Depot und ein Auszahlplan ohne Verrentung möglich sein. So können wir, glaube ich, schon verraten. Das ist natürlich die Frage, oh, ist das der deutsche 401k nach US-Vorbild, also diese amerikanische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-geteilte Altersvorsorge? Ja, und ob es das ist, diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Du hast schon gesagt, in der Reform steckt vor allem eines nicht, das Wort Riester. Und wir müssen uns natürlich jetzt in dieser Folge eigentlich mit vielen Eckdaten beschäftigen, weil es ist ja noch kein Gesetzentwurf, also es ist noch nichts Konkretes geplant. Es gibt aber natürlich diesen, ja, das Finanzministerium hat es auch schon vorgestellt, es gibt ja den Plan in der Wachstumsinitiative. Also wir diskutieren heute mal die Eckdaten, würde ich sagen. Ich glaube,
genau. Wir müssen heute mit ein bisschen vielen Konjunktiven arbeiten, ne, weil es ist alles noch nicht so klar. Wir wollten trotzdem auf alle Fälle schon mal eine Folge dazu machen, um mal so ein bisschen zu skizzieren, was da kommt. Weil grundsätzlich, der Titel lautet ja Altersvorsorge-Depot. Und das klingt ja erstmal total geil, ne, dass ich mir ein eigenes Depot weiterhin habe oder weiterhin mache und da meine Altersvorsorge mache und da irgendwie dann, so ähnlich wie bei Riester, eine Förderung dazu bekomme. Und ganz ausdrücklich, das ist schon auch der Hintergedanke, sage ich mal, im Bundesfinanzministerium, das kann man schon deutlich erkennen, dass da eben auch was mit ETFs geht. Ne? Dass ich das also irgendwie quasi Riester einfacher mit ETFs. Aber jetzt schauen wir uns das mal Stück für Stück an, wie das im Moment sich so darstellt. Und wie gesagt, es gibt noch keinen konkreten Gesetzentwurf und das Ganze wird auch, das muss man auch ganz klar sagen, erst 2026 kommen. Und dann ist schon auch die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn das dann 2026 kommt?
Die Frage können wir tatsächlich beantworten, was man bis dahin machen kann. Aber ich würde sagen, genau, wir starten mit den Eckdaten. Also die maximale Einzahlung soll erstmal von 2.100 auf 3.500 Euro im Jahr steigen. Also schon mal ein solider Sprung.
Und also das ist, wenn man das mal kurz übersetzt, 3.500 Euro im Jahr wären ja fast 300 Euro im Monat. Das wären so, wenn wir jetzt wieder nach unserer alten 15%-Regel gehen, wäre dann so geeignet als quasi komplette Altersvorsorge, könnte man sagen, für jemanden, der ungefähr 2.000 netto als Single im Monat verdient. Also das klingt jetzt erstmal gut. Die Frage, die sich für mich da stellt, das muss man jetzt mal gleich sagen, dieses ganze Konzept, wie du ja richtig sagst, Riester wird nicht erwähnt, aber es macht den Anschein, dass es weiterhin wie Riester funktioniert. Mit anderen Worten, es wird wahrscheinlich auch eine Riester-Förderung darauf geben. Und dann ist natürlich sofort die nächste Frage. Grundzulage bei Riester sind ja die berühmten 175 Euro im Jahr. So 175 Euro Förderung auf 3.500 Euro Einzahlungen, das wären irgendwie, keine Ahnung, weniger als 5%. Das wäre jetzt erstmal nicht so viel. Dann aber nochmal zur Erinnerung, bei Riester ist es ja so, dass ich den Beitrag von Riester zusätzlich von der Steuer absetzen kann und dann, was halt über die, in meinem Fall Beispiel, 175 Euro Grundzulage hinausgeht, noch von der Steuer wieder bekomme. Das wird auch die Frage sein, ob das denn möglich ist. Ich gehe davon aus, dass die vollen 3.500 Euro, wenn die denn so kommen, dann von der Steuer absetzbar sind. Das würde bedeuten, dass der Hebel erstmal vor allen Dingen im Steuervorteil liegt. Also wünschenswert von meiner Seite wäre es, dass man eigentlich diese Förderung, also die Zulagen, dann auch entsprechend mindestens mal im gleichen Verhältnis, wenn nicht noch deutlich, nochmal deutlich aufstockt.
Und was super interessant ist, also es klang bisher immer so, also es soll ja Auszahlungspläne geben. Mhm. Das heißt, bisher muss man ja bei so einem Riester-Vertrag immer das Kapital in so eine Rentenversicherung überführen, weil das jedes Jahr bis zu deinem Tod ausgezahlt
genau,
wird.
Also das ist ja das ist der Grundpunkt, dass man bei Riester-Rente, das ist immer, solange wir jetzt nicht über Wohnriester und diese ganzen Immobiliengeschichten reden, das lassen wir jetzt heute ja mal außen vor, solange ich über einen normalen Riester-Vertrag rede ich über eine lebenslange Rente. So, das ändert sich jetzt ein Stück weit.
Genau, die Versicherung muss ja quasi kalkulieren, zum Beispiel, wird der Emil jetzt 85 oder wird der Emil 125? Das ist ein relativ großes Intervall. Alles ist möglich und diese Rentenversicherung, das musst du nicht mehr machen. Also es ist quasi jetzt erlaubt, dass das Kapital irgendwann ausgeht und das senkt natürlich die Kosten enorm und es hat den zusätzlichen Vorteil, dass natürlich so ein Altersvorsorgedepot theoretisch auch bei einem Neobroker möglich
wäre. Genau, das müssen wir erstmal betonen. Ne? Es geht jetzt wirklich um ein Depot, das heißt, ich bin eben nicht mehr an eine Versicherung und auch nicht mal mehr theoretisch nur an einen Fondssparplan oder früher gab es auch noch, hieß der Banksparpläne, an einen Banksparplan gebunden, sondern ich kann mir tatsächlich ein Depot machen. Das wäre dann, so sieht es im Moment aus, ein extra, ein neues Depot. Also ich kann es nicht einfach diese Förderung auf mein bestehendes ETF-Depot oder so drauf bekommen, sondern ich mache ein neues Depot und da wird es wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit geben, das bei allen möglichen Anbietern zu machen, wird man sehen, welche Anbieter dann da drauf springen. Aber ich mache mir ein neues Depot, in das ich dann auch selber zum Beispiel ETFs reinlegen kann und auf das ich dann meine Zulagen bekomme, / ich meine Einzahlungen, meine Beiträge von der Steuer absetzen kann. Das Schöne, was du jetzt eben ansprichst, ist zu sagen, ich bin nicht mehr daran gebunden, dass das unbedingt eine lebenslange Rente sein muss, weil, wie du richtig gesagt hast, da ist halt ziemlich viel Kalkulationsspielraum für die Anbieter da, sondern ich kann letztendlich selber festlegen, das Geld muss, also die Mindestlaufzeit ist bis 85. Also ich muss sagen, ich will eine Rente hinten bei und die soll bis 85 gelten und dann bekomme ich, ich sag jetzt etwas, 300 Euro im Monat ausbezahlt. Ich kann aber auch sagen, nee, ich will die Rente maximal, also bis zu meinem Tod, bis 90, bis 95 zum Beispiel ausgezahlt kriegen und dann ist es natürlich entsprechend weniger. Dann kriege ich halt nur, was weiß ich, 200 Euro im Monat und zusätzlich, das ist schon sehr wahrscheinlich, kann ich mir am Anfang 30% auf einmal auszahlen lassen, so wie das bei Riester auch der Fall ist. Wie gesagt, alles vorsichtig, ist noch nicht endgültig geregelt, aber danach sieht es aus. Mit diesen Auszahlungen bis 85 oder auch bis 90 oder bis 95 habe ich halt die Möglichkeit, dass ich mir vergleichsweise etwas mehr auszahlen lassen kann, als wenn der Anbieter einfach sagen muss, ja, ich muss jetzt irgendwie eine lebenslange Rente auszahlen und ich muss damit kalkulieren, dass der Herr Neftka 98 wird und dann halte ich die Rente halt ziemlich niedrig und wenn der Herr Neftka vorher verstirbt, dann, wie man so schön sagt, kommt das Geld der Versichertengemeinschaft zugute. Also mit anderen Worten, der Versicherer sagt das halt ein. Andererseits, muss man aber auch ganz klar sagen, es macht für einen selber die Kalkulation nicht so einfach. Wenn ich jetzt vor allen Dingen von jemandem ausgehe, für den so ein Altersvorsorgedepot nicht einfach irgendwie nur nettes Zubrot ist, sondern dann schon auch ein wichtiger Teil, wenn nicht ein Großteil der eigenen Altersvorsorge, dann muss ich mich ja vorher entscheiden, wie sozusagen mit was ich rechne, wie alt ich werde. Und da darf man sich halt auch nicht verschätzen. Wir haben da gerade nochmal Untersuchungen und ein paar Statistiken bei Finanztipp zusammengetragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass heute junge Leute, na, also die um die 30 sind, so sage ich mal, deutlich in die 90er leben, also auch 98, bei Frauen auch 100 werden, die ist relativ groß. Die ist nicht so gering. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und dann bin ich halt doch wieder in der Situation, dass ich jetzt sozusagen das Risiko auf mich verlagert habe und sage, ja, aber ich bin auf das Geld angewiesen und im schlimmsten Fall, also es muss schon damit rechnen, dass es eben bis 98, bis 100 reichen muss und dann muss ich eine entsprechende Summe nehmen. Der Unterschied ist halt, wenn ich wieder vergleiche, also ich kann mich ja immer fragen, stecke ich jetzt diese 3.500 Euro maximal in so ein neues Altersvorsorgedepot oder auf mein privates ETF-Depot? Beim privaten ETF-Depot bin ich halt in der Auszahlung flexibel. Ich kann zum einen mehr Geld rausnehmen, wenn die Börse halt mal gut läuft, was wir ja auch sagen. Und ich kann mich halt grundsätzlich mal beschränken, vor allen Dingen in Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Und natürlich kann ich dann auch so mit, ich sag jetzt einfach mal, mit 80 vielleicht ein bisschen abschätzen, mir geht es gesundheitlich vielleicht nicht so gut, kann mir vielleicht sogar etwas mehr gönnen, ja. Oder ich kann sagen, naja, ich muss damit rechnen, dass es mir geht schon gut, ja. Ich muss echt mit dem Geld haushalten und da niedriger machen. Was noch völlig ungeklärt ist an der Stelle, die Frage wird natürlich auch kommen, ist, kann ich jetzt aus so einem neuen Altersvorsorgedepot übergebliebenes Geld vererben an meine Kinder oder sonstigen Erben oder nicht? Was natürlich beim privaten ETF, privaten Wertpapierdepot völlig unproblematisch ist.
Und was noch ganz wichtig ist bei diesen Eckdaten, also genau, du kannst ja mindestens 18 Jahre, aber kannst die Laufzeit selber festlegen. Und was wegfällt, voraussichtlich, ist das Garantieniveau. Also ja, das liegt dann bei 0%. Und bisher ist es ja immer so, bei meinem Riester-Vertrag muss mir der Anbieter garantieren, dass ich rausbekomme, was ich reingesteckt habe.
Ja.
Und das ist natürlich, das federt natürlich das Risiko von Verlusten ab, aber für die Anbieter ist es ja ein wahnsinniges, ich sage jetzt mal, Problem, aber das sorgt natürlich dafür, dass man bei der Anlage nicht so sehr ins Risiko geht, weil du ja einfach immer so einen großen Sicherheitsbaustein brauchst, um dieses Niveau halten zu können. Und mit diesem 0% Risiko hast du natürlich das Risiko von einem Totalverlust, theoretisch, also dass dein ganzes Geld weg ist, aber die, ich sag mal, der, was der viel größere Vorteil als dieser Nachteil ist, du kannst natürlich wie bei einem ETF auf ein viel renditestärkeres Produkt setzen und kannst dann zum Beispiel, wenn du 30, 40 Jahre einzahlst, hast du eine wirklich gute Chance auf eine höhere Rendite und dass du auf jeden Fall über deinem eingezahlten Geld rauskommst. Also da vor allem, du hast ja noch den, ich sag mal, den Renditeschub durch staatliche Förderung. Also du hast eigentlich wirklich eine gute Chance, dass da was rumkommt. Die Versteuerung bleibt ja wahrscheinlich auch wie heute. Also du musst dann natürlich die Auszahlungen ja versteuern, weil nichts ist steuerfrei im Leben. Es ist ja nur zwei Dinge sind sicher, der Tod und Steuern. Und du musst ja heute auch bei Riester, zahlst du ja dann das, was du am Anfang nicht an Steuern gezahlt hast, zahlst du ja in der Auszahlung. Das bleibt ja wahrscheinlich wie heute. Das macht es doch dann eigentlich eher attraktiv, wenn du ein niedriges oder durchschnittliches Einkommen hast.
Also ich glaube, an diesen Punkten sieht man jetzt ein bisschen Licht und Schatten von dem ganzen, ganzen Geschichte. Licht ist sicherlich, das, was du gesagt hast, mit dem Garantieniveau, weil das war aus meiner Sicht in der ganzen Konstruktion von Riester einer der Hauptfehler, muss man ganz klar sagen. Das war Anfang der 2000er Jahre aus meiner Sicht immer noch so, dass man noch in Deutschland sehr viel sicherheitsbewusster war. Und dieses Sicherheitsbewusstsein, wissen wir ja, killt uns im Jahr viele Milliarden an Privatvermögen und damit auch an notwendigem Altersvorsorgevermögen, weil die Deutschen halt, wir Deutsche, tendenziell viel zu sicherheitsbewusst und viel zu risikoavers sind. Das ist dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht aus mit deinem ETF-Sparplan jetzt irgendwie schon längst klar, ne, zu sagen, ja, ich muss das lange durchhalten und das kann auch mal ins Minus gehen. Aber wenn man das auf politische Ebene hebt, dann ist das immer noch ein richtig großer Punkt. Und das betrifft übrigens nicht nur Riester, das betrifft in vielen Fällen auch die betriebliche Altersvorsorge, die meiner Ansicht nach auch da gewaltig daran krankt, dass die meisten betrieblichen Altersvorsorgen ebenfalls diese Garantie haben, wo man sagt, da muss mindestens das rauskommen, was eingezahlt worden ist. Und dadurch wird in viel zu renditeschwache Zinsprodukte und viel zu wenig auf Aktien gesetzt. Also, nochmal Licht. Die gute Nachricht ist, ja, dieses neue Altersvorsorgedepot kann eben einfach schlichtweg ein gefördertes ETF-Depot sein, ein gefördertes Aktien-ETF-Depot, was ganz deutlich zwischendurch auch mal ordentlich ins Minus gehen kann. Das ist auch gut so, weil nur dadurch wirst du langfristig, wie du schon gesagt hast, auch ordentliche Renditen oberhalb der Inflation erzielen können. Nebenbei, wenn wir schon auf der Lichtseite sind, ja, ganz klar, was natürlich ein weiterer großer Vorteil gegenüber dem alten Riester-Konzept ist, dass die Kosten wahrscheinlich dadurch erheblich gewaltig niedriger sein werden, weil das ist ja das zweite große Problem bei Riester, dass die meisten Riester-Verträge viel zu teuer sind, weil es viel zu teure Rentenversicherungen dahinter sind. Und bei so einem relativ günstigen Altersvorsorgedepot, das dann hoffentlich auch günstig über Banken, über Neobroker, wie du angesprochen hast, angeboten wird, wissen wir heute nicht. Die müssen das ja nicht anbieten, ja, weil es ihnen vielleicht zu viel Verwaltungsaufwand ist und so weiter. Das wird man alles noch sehen, wie der Verwaltungsakt dahinter steckt. Aber grundsätzlich ist damit erstmal eine große Chance da. Schatten aus meiner Sicht definitiv die Versteuerung. Warum? Das klingt erstmal total gut. Wenn ich das von der Steuer absetzen kann, dann zahle ich ja in unserem voraussichtlichen Beispiel bis zu 3.500 Euro im Jahr da steuerfrei ein. Aber wie du schon gesagt hast, im Alter kommt halt dann auch die Steuer da hinten rum. Und deshalb ist es in vielen Fällen, das darf man sich gar nicht, muss man sich wirklich klar machen, steuerlich gar nicht so attraktiv. Weil ich, gerade wenn ich gut verdiene, ja, wenn ich viel von der Steuer sozusagen zurückbekomme am Anfang, werde ich wahrscheinlich auch im Alter einen nicht ganz geringen Steuersatz haben. Und ja, da zahle ich dann schon auch ordentlich Steuern drauf. Dadurch, das haben wir ja bei Riester auch heute so, dass es, wenn ich auch heute Gutverdiener bin bei Riester, sich meistens nicht so super lohnt. Wobei, muss man auch ganz sagen, wieder auf der Lichtseite, da die Kosten schon eine große Rolle spielen und die werden dann in Zukunft deutlich geringer sein. Das Gute, jetzt mal wieder nochmal auf der Lichtseite, ist, wenn ich halt auch bei dem neuen Altersvorsorgedepot vor allem durch die Zulagen, durch die direkte Förderung, also nicht durch die Steuer, sondern durch die Zulagen und die Förderung einen Vorteil habe, ja, also relativ wenig einzahle und relativ viel Förderung bekomme, entweder weil ich nicht so gut verdiene, damit nicht viel Steuern zahle, aber damit auch nicht viel einzahlen muss, beziehungsweise dann vergleichsweise hohe Zulagen bekomme, oder weil ich junge Familien, ja, weil ich viele Kinder habe, zwei Kinder oder drei Kinder, die würden dann stark davon profitieren. Und da ist meine starke Hoffnung, dass dieses ganze Konzept nicht so wie bei Riester nicht so kompliziert wird. Dass es einfacher wird und einfach zu verstehen ist, weil dann hat das Ganze wirklich eine gute Chance, tatsächlich denjenigen zu helfen, die es nämlich dringend nötig haben, nämlich Leute mit geringem oder sagen wir mal mindestens mal mittlerem Einkommen und Familien. Dann würde es denen vor allen Dingen zugutekommen und damit bin ich dann auch völlig einverstanden, wenn man sagt, es ist jetzt nicht das Konzept, wo die Leute mit, ich weiß nicht, 80 oder 100.000 Euro Bruttoeinkommen nicht so sehr davon profitieren. Die können es auch weiterhin über einen ETF-Sparplan ganz normal übers Depot machen. Ja, ist nicht so nötig, dass ich mal, dass da eine staatliche Förderung drauf kommt.
Jetzt ist natürlich die Frage, 2026 kommen ja wahrscheinlich die ersten Produkte auf den Markt. Was mache ich denn jetzt bis dahin? Mhm. Und da haben wir auch zwei Beispiele vorbereitet, die wir gleich besprechen. Davor, wie immer unser Hinweis, das ist ja heute ein relativ kompliziertes Thema. Generell Riester ist, würde ich sagen, gar nicht so unkompliziertes Thema. Wenn du da mal eine Frage hast, bei der du ja einfach so ein bisschen Hilfestellung, sage ich mal, möchtest, nutz einfach die Möglichkeit vom Finanztipp-Expertengespräch. Da hast du die Gelegenheit, Saidi oder seinem Chefredakteurskollegen Hermann, deine Frage zu stellen. Und ich glaube, Riester ist da auch ein gar nicht so unbeliebtes Thema.
Nee, absolut nicht. Ne? Wir haben noch, ich weiß gar nicht, also deutlich über 15 Millionen Riester-Verträge in diesem Lande laufen, beziehungsweise bestehen. Viele werden auch nicht mehr eingezahlt. Und da fragen sich Leute natürlich, was sie damit machen sollen. Und diese Fragen werden im Lauf der nächsten, was haben wir noch, anderthalb Jahre bis 2026 sicherlich mehr werden. Da kommen wir jetzt nochmal gleich drauf, was mache ich mit dem neuen Altersvorsorgedepot. Aber so ein Expertengespräch ist einfach auch eine schöne Möglichkeit, dann über so einen Fall mal zu sprechen. Wir können da auch nicht die ultimative Beratung anbieten. Aber ich glaube, dass viele, und das spiegeln uns auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder, für die ist es total wertvoll, da einfach mal eine Meinung von Hermann oder mir zu ihrer Situation, zu ihrem Vertrag, zu ihren Möglichkeiten zu hören.
Und wie du Finanztipp-Unterstützer werden kannst, erfährst du ganz einfach über den Link in den Shownotes und dann bekommst du auch die Einladung zu den nächsten Expertengesprächen. Ja, dann war ja so ein bisschen so die Frage, sage ich mal, was macht man jetzt damit bis 2026? Es sind ja noch 2 Jahre dahin. Und es hängt natürlich auch so ein bisschen von deiner jeweiligen Situation ab, ob das jetzt, ja, ob das sinnvoll ist. Und ich habe 2 Beispiele mitgebracht, relativ einfache. Also wenn du, klassisch ist natürlich, wenn du wenig verdienst und 2 oder mehr Kinder hast, dann ist es natürlich, kann es sinnvoll sein, bis 2026 auch jetzt noch einen Riester-Vertrag abzuschließen, bis dahin zu riestern und den dann beitragsfrei zu stellen, wenn das Altersvorsorgedepot die bessere Option ist. Und genau.
Also vielleicht müssen wir kurz feststellen, also grundsätzlich zu sagen, ich warte jetzt bis 2026 überhaupt mit meiner Altersvorsorge, das würden wir natürlich auf keinen Fall, auf gar keinen Fall sagen. Ne? Also auf alle Fälle solltest du bis dahin anfangen und du kannst natürlich 2026 dann immer noch entscheiden. Also wenn ich sage jetzt einfach mal, du hast 300 Euro im Monat zur Verfügung für deine Altersvorsorge, dann würden wir natürlich auch heute noch ganz klar sagen, bevor du nichts machst, fängst du natürlich jetzt deinen ETF-Sparplan ein und dann kannst du 2026 immer noch entscheiden, ob du, ich sag jetzt irgendwas Pauschales, ja, ab 2026 150 in das neue Altersvorsorgedepot steckst und 150 normalen ETF-Sparplan weiterlaufen lässt oder wie du es da dann aufteilst. Also anfangen auf alle Fälle. Die Frage ist nur sozusagen, wie du jetzt sagst, was ist, wenn ich jetzt schon hohe Förderung bekommen würde? Und da würden wir auch sagen, bei nicht so hohen Einkommen, vielleicht auch nur ein Elternteil, der in Teilzeit ist und zum Beispiel 2 Kinderzulagen, ja, das wären ja dann bei relativ jungen Kindern 2 mal 300 € pro Jahr plus 175 Euro Grundzulage wären 775 Euro. Die würde ich tendenziell nicht liegen lassen. Es gibt auch heute noch, ja, die gibt es noch. Mir fällt vor allen Dingen einen günstigen Riester-Fonds-Sparplan. Den kann man einfach mal anfangen. Da gibt es auch keine großen Anfangskosten, um vor allen Dingen jetzt erstmal die Förderung für wahrscheinlich 2 Jahre, nämlich für 2024 und 2025 mitzunehmen.
Das ist auch tatsächlich, sage ich mal, Person 1, unser erstes Beispiel. Also jemand hat 2 Kinder und verdient 15.000 Euro brutto. Da bekommst du die maximalen Zulagen für den Mindestbeitrag.
Das ist ja so der klassische Teilzeitfall, ne? Also
genau.
Teilzeit Papa, Teilzeit Mama, genau.
Du zahlst diese 60 Euro im Jahr ein und bekommst dann für die, also 300 Euro pro Kind, 175 Euro für dich, 775 Euro Zulage. Also schon ein massiver Renditeschub. Und das heißt, wenn du das jetzt 2024 und 2025 machst, du zahlst 2 mal 60 € ein, bekommst 2 mal diese 775 Euro Förderung. Dann hast du noch 25 Jahre bis zur Rente angenommen. Mhm. Das heißt, du bist 42. Mhm. Und bei 3% Rendite pro Jahr, das mal angenommen, hast du zum Rentenbeginn 3.300 Euro brutto. Du musst es ja noch versteuern.
Vielleicht muss man dazu sagen, die 3%, die du jetzt hier richtigerweise angenommen hast, die kommen halt daraus, das kann man schon erkennen, ja, dass Riester halt aufgrund der Garantie, die wir vorhin angesprochen haben, wahrscheinlich keine so hohe Rendite abwirft. Ja. Die 3% sind jetzt schon auch gerechnet übrigens für ein Produkt, das, und da haben, empfehlen wir ja auch was, das relativ kostengünstig ist. Ja, also muss man ganz klar sagen, es gibt viele Riester-Verträge, die deutlich weniger oder gar keine Rendite abwerfen. Oder zumindest, wo die Rendite negativ real ist, also mit anderen Worten, unterhalb der Inflation liegt. 3% ist jetzt da eine relativ solide Annahme. Aber es ist relativ klar, wenn ich 60 Euro im Jahr selbst nur einzahlen muss und 775 Euro Zulagen kassiere, das würde ich jetzt 2 Jahre lang nicht gehen lassen. Und wichtig an der Stelle ist halt eben, das über ein Produkt zu machen, was nicht so viel kostet.
Vor allem, also 3.300 Euro brutto klingt jetzt noch nicht viel, aber für 120 Euro Investment ist das
super,
absolutes Top-Ergebnis. Ja. Und wenn du es jetzt mal vergleichst, sagen wir, du investierst deine 2x60 Euro in einen ETF, dann kommst du bei 6% Rendite, also doppelte Rendite, falls du raten.
Also doppelte Rendite in Prozent pro Jahr. Oh, nee, kriege ich gerade überhaupt nicht hin.
480 Euro brutto.
Ja,
also ein nicht mal ein Sechstel von dem, was
versus 3.300 mit der Förderung. Ja, da kann man natürlich erkennen, dass es machen sollte. Und in unserem Beispiel, die haben 15.000 Euro Einkommen, ist natürlich klar, das sollte dann wahrscheinlich nur ein Elternteil machen, weil ich nicht davon ausgehe. Klar, es gibt Alleinerziehende, die da sehr schlecht verdienen, aber wenn ich jetzt von 2 Elternpaaren ausgehe mit einem Hauptverdiener, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass derjenige oder diejenige von den beiden Eltern, die weniger verdient, ja, die Kinderzulagen macht, einen Riester-Vertrag, nicht 2 Riester-Verträge, einen Riester-Vertrag macht und da die Zulagen noch abstaubt.
Und genau, dann halt wirklich bis 2026 riestern, dann schauen, und wenn das Altersvorsorge-Depot für dich eine Option ist, den Riester-Vertrag einfach beitragsfrei stellen und halt wechseln, aber dann hast du dir das gesichert.
Und nochmal der Hinweis, das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt eine teure Riester-Rentenversicherung abschließen würde, weil da zahle ich am Anfang so hohe Anfangskosten, dass die über die 2 Jahre das sich nicht lohnt, muss man ganz klar sagen. Ja. Das würde vor allen Dingen für einen Riester-Banksparplan, die praktisch nicht mehr angeboten werden, oder einen Riester-Fondssparplan, wo es also keine großen Anfangskosten gibt, sich lohnen.
Und Beispiel 2, sagen wir, du hast ein Kind bis 32 Jahre alt, also noch 35 Jahre bis zur Rente, und kriegst so ungefähr ein bisschen mehr als 36.000 Euro
brutto. Also nicht jetzt wahnsinnig viel, ne? Also
genau. Auch so. Sagen wir zum Beispiel, auf dem Niveau kommst du, denke ich, auch raus, wenn du das Durchschnittsgehalt in Deutschland bekommst und 80% arbeitest. Mhm. Also ist auch
ja.
so ein,
ja.
Genau. Da musst du jetzt natürlich mehr einzahlen, um das Maximum an Förderung zu kriegen. Und jetzt sagen wir, du zahlst 2x 977 Euro ein.
2024. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ne? Zu 60 Euro vorher. Ja.
Ja, 2024 und 2025. Dann bekommst du jeweils 475 Euro Förderung, also 300 Euro für das Kind und 175 Euro für dich. Macht jetzt bei 3% pro Jahr bis zur Rente, kommst du so bei 8.000 Euro brutto ungefähr raus. Im Vergleich aber, wenn du jetzt diese 2x 977 Euro in den Aktien, in den weltweiten Aktien-ETF
ungefördert, hast, also ohne Riester. Ja.
Genau, keine 2x 475 Euro Rendite-Boost sozusagen. Bei 6% pro Jahr bis zur Rente kommst du aber auf knapp 14.000 Euro brutto.
Und da haben wir jetzt die ganzen Steuergeschichten, übrigens auch im vorherigen Beispiel, überhaupt nicht eingerechnet. Also da muss man ja auch sagen, beim ETF muss ich nur die Gewinne versteuern, bei Riester muss ich alles mit dem persönlichen Steuersatz versteuern, ja, also inklusive meiner Einzahlung, weil die Einzahlungen ja gefördert waren oder anders gesagt theoretisch steuerfrei waren. Also das macht auch nochmal einen Unterschied. Und man kann es eigentlich schon erkennen. Es waren, ich glaube, 977 Euro an Einzahlungen.
Oh ja.
Pro Jahr und pro Jahr bekomme ich 475 Euro, weil ja nur ein Kind 475 Euro Zulage. Das ist kein besonders gutes Verhältnis. Das muss man einfach deutlich so sagen. Das klingt erstmal gut, also ungefähr die Hälfte kriege ich vom Staat nochmal drauf. Naja, aber nochmal, die Steuer hintenbei macht schon echt viel aus und dass bisher die Riester-Verträge halt eben keine gute Rendite in aller Regel abwerfen, also allein durch die von der Geldanlage her. Deswegen ist dieses Beispiel sehr schön und instruktiv, warum jetzt zum Beispiel schon mit einem durchschnittlichen Einkommen, sage ich jetzt einfach mal, und einem Kind ein Riester-Vertrag in vielen Fällen keinen Sinn macht.
Genau, und ich sage mal, weniger als ein Kind, also je weniger Kinder und desto mehr Einkommen, desto krasser wird ja dieses Missverhältnis. Und was man da jetzt auch sagen muss, wir haben ja für den Aktien-ETF, diese 977 Euro im Jahr sind ja eine sehr niedrige Sparrate auch noch, das kommt ja noch dazu. Das heißt, in dem Fall auf jeden Fall den Aktien-ETF nehmen. Und die schöne Situation in diesem Fall ist ja auch, das wäre auch, würde ich sagen, unser Tipp. Wenn Riester für dich jetzt kein guter Deal ist, fang auf jeden Fall mit einem Sparplan für den weltweiten Aktien-ETF an, weil entweder ist dieses Altersvorsorgedepot für dich eine gute Option, dann ist es natürlich super,
kannst
du kannst einfach umsteigen und die ETF-Anteile behältst du einfach und lässt den Zinseszinseffekt laufen. Und wenn es keine Option ist, hast du nicht 2 Jahre verschenkt, sondern hast schon Geld in deinen weltweiten Aktien-ETF investiert und machst damit halt einfach weiter und fährst dann auch gut mit deiner privaten Altersvorsorge.
Also wir reden ja hier über Geld ganz einfach halten. Natürlich ist das ein weiterer Topf, den ich da aufmachen würde, aber wenn der sich halt so stark lohnt, dann würde ich sagen, das ist schon gut. Und was halt wichtiger hier ist noch in dem Fall als einfach halten, ist die Zeit. Ja, also da würde ich auch tatsächlich, wir reden ja hier in vielen Fällen auch nicht mehr über 25-Jährige, sondern wahrscheinlich irgendwie was mit Kindern oder schon fortgeschrittenen Alter. Da würde ich die 2 Jahre definitiv nicht hergeben. Und man wird dann immer noch sehen, ja, wie es genau 2026 ausgestaltet ist, welche Anbieter wirklich mitmachen. Vielleicht dauert es auch noch mal länger, bis die Anbieter dann wirklich aufgrund der Vorgaben, die das Bundesfinanzministerium dann machen wird, die Angebote da haben. Das wird sich alles noch rausstellen. Da spielen dann bestimmt auch weiche Faktoren noch eine Rolle. Nicht nur, welche ETFs kann ich da nehmen und wie viel hoch sind die Kosten, sondern wie einfach ist das. Ja, also vieles spricht ja heute für ein ETF-Depot, für ein eigenes Wertpapier-Depot, weil das so schön einfach ist, weil ich einfach halt eine App auf meinem Handy habe, weil das Identifikationsverfahren nicht so schwierig ist und so weiter. Ich hoffe nur, dass ihr das bei diesem neuen Altersvorsorge-Depot dann eben auch einfach haltet. Übrigens, das ist natürlich auch schon absehbar, grundsätzlich wird das Geld dort schon auch liquide sein. Das heißt, ich kann, wenn sich mein Plan ändert, wenn ich dann doch auf einmal auf den Plan Immobilie umschwenke, sage ich jetzt einfach mal, dieses Depot bestimmt auch ja verkaufen, kündigen. Ich kann also an das Geld ran, dann wird mir aber halt, so wie das bei Riester auch heute ist, ganz bestimmt die entsprechende Förderung und auch, dass ich von der Steuer zurückbekommen habe, wieder abgezogen. Das wäre aber aus meiner Sicht, wenn die Kosten gering sind, gar kein großer Beinbruch. Weil, was auch bei Riester heute schon der Fall ist, was völlig unter den Tisch fällt, ist, dass ich die Rendite, die ich mit dem Geld vom Staat gemacht habe, ja behalten darf. Die muss ich dann vielleicht versteuern, okay. Aber jetzt sage ich mal, ne, ich mache so ein neues Altersvorsorgedepot 10 Jahre lang, bekomme in der Zeit, weiß ich nicht, paar tausend Euro vom Staat und nach 10 Jahren ändert sich mein Plan, weil das Leben halt sich geändert hat, die Partnerschaft geändert hat, wie auch immer die Familiensituation sich geändert hat und brauche das Geld für eine eigene Immobilie. Gut, dann gibt es immer noch vielleicht die Option Wohnriester, wie auch immer das dann heißt, aber im schlimmsten Fall sage ich mal, ich kündige das, ich verkauf das, ja, muss die paar tausend Euro, die ich vom Staat bekommen habe, wieder zurückzahlen, aber die paar tausend Euro haben über die 10 Jahre halt mir auch Rendite verschafft, die ich dann wahrscheinlich hoffentlich behalten kann. War quasi so eine Art von zinslosem Darlehen. Kein ganz schlechter Deal. Wie gesagt, das passiert heute nicht oder das funktioniert heute nicht aufgrund der Kosten im Wesentlichen und weil keine Rendite entsteht, weil die Riester-Verträge viel zu schlecht performen. Aber wenn ich mir vorstelle, in Zukunft hat so ein Depot praktisch genauso gut performt, als wenn ich das auf ein normales privates ETF-Depot lege, dann wäre das schon gut. Aber wie gesagt, wir werden mal sehen, was für ein Verwaltungsaufwand dahinter steht, ob die Anbieter dann doch höhere Kosten verlangen, weil eben mehr Verwaltungsaufwand dahinter steht, alles noch zu klären.
Das wirst du aber auf jeden Fall im Finanztipp-Newsletter oder in der Finanztipp-App direkt erfahren, sobald es neue Informationen dazu gibt. Und ansonsten würde ich sagen, ist unsere Botschaft eigentlich nur, fang auf jeden Fall an. Wir verlinken dir unseren Riester-Ratgeber und unseren ETF-Ratgeber in den Shownotes. Und du hast wahrscheinlich selber schon ungefähr im Gefühl, was von beiden für dich eine Option ist. Falls nicht, unser Riester-Ratgeber sagt dir das. Verschwend auf jeden Fall nicht die 2 Jahre und leg schon los.
Und vielleicht kann man auch allgemein zu diesem ganzen Thema Altersvorsorge-Depot, das jetzt da geplant ist, sagen, das ist absolut ein Schritt in die richtige Richtung. Die Kosten werden so gut wie sicher nach unten gehen, die Flexibilität erhöht sich und damit vor allen Dingen auch die Renditechancen, was ganz entscheidend ist. Und wenn es so bleibt, wie es jetzt sich andeutet, ist die Zielgruppe grundsätzlich auch richtig, ne? Weil es ist vor allen Dingen ein Vorteil für gering und mittlere Verdiener und vor allen Dingen und dann auch für Familien. Aber, das muss ich auch ganz klar sagen, weil du ganz am Anfang in der Folge gesagt hast, 401k, ja, es ist nicht der ganz große Wurf. Das muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ein riesiges, großes Programm von der Regierung aufgelegt bekommen haben, mit dem wir die private Altersvorsorge in Deutschland wirklich nochmal richtig nach vorne schieben, weil wir irgendwie groß auch bei Finanztipp schreiben können, mach das, weil du bekommst x-tausend Euro vom Staat an Förderungen, an Vorteilen, wie auch immer. Ja, das stimmt schon, es ist schon nicht ganz verkehrt für dieses Altersvorsorgedepot, aber es ist, glaube ich, immer noch relativ kompliziert. Es ist nicht so einfach zu transportieren, erreicht damit, das ist meine Befürchtung, vielleicht aber auch nicht die Zielgruppe, weil es dann doch wieder so oh, Verwaltungsaufwand und dann muss ich irgendwie einen Zulagenantrag stellen und diese ganzen Geschichten. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass das möglichst einfach ist, damit es vor allen Dingen auch dann eben die erreicht, geringe und mittlere Einkommen, die man sich da wünscht. Und 3.500 Euro maximale Einzahlung ist jetzt nicht nix, muss man ganz klar sagen. Und das ist sicherlich auch wahrscheinlich auch mehr, als sich viele Leute leisten können, gerade auch mit Familie. Aber ich würde mir halt wirklich eine ganz große Lösung wünschen, auch wenn wir die eigentlich vor 20 Jahren schon gebraucht hätten, muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist ja nie zu spät dafür. Zumindest wird damit ein bisschen das Bewusstsein wieder befördert. Hey, ja, so ein langfristiges Aktieninvestment ohne Garantie, ganz wichtig, ist schon eine sinnvolle Sache.
Und damit kommen wir auch schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und ich freue mich sehr auf die erste Frage. Das ist nämlich ein Problem, über das ich selber noch nie nachgedacht habe, aber das mir total logisch erscheint, nachdem es gefragt wurde. Und zwar möchte Dornphase wissen, hey Saidi, Kauf einer Neubauwohnung schlau oder wie ein Neuwagen vom Hof und schon Wertverlust?
Ah, ich verstehe. Okay, na, also erstmal, was ist das, was ist die Blaupause, ne? Das wissen wir alle, wenn ich einen Neuwagen kaufe und vom Hof des Autohändlers oder so fahre, dann hat er sofort hunderte von Euro mindestens mal, oder wenn nicht sogar tausende an Euro an Wert verlieren, weil es halt eben kein Neuwagen ist. Bei einem Neubau würde ich das grundsätzlich erstmal nicht so sehen. Ja, warum? Weil der Punkt ist halt einfach, so ein Neubau wird halt auch nicht sofort wieder verkauft. Das ist ja der Punkt. Wenn ich den Neuwagen, den ich nur 5 Kilometer gefahren habe, sofort wieder verkaufen würde, dann ist es kein Neuwagen mehr. Das passiert kaum, aber passiert bei einem, ich weiß nicht, bei einem Geschäftswagen oder bei einem Mietwagen passiert das ja, dass die dann nach wenigen Monaten oder nach einem Jahr wieder an den nächsten, in die nächste Hand gehen. Das passiert halt bei Neubauten nicht. Ne? Du ziehst da frisch ein, der Vermieter hat das gekauft oder ich kaufe das selber und dann wohne ich da erstmal ein paar Jahre drin. Insofern gibt es den Fall halt einfach in der Praxis kaum. Das nächste ist, dass halt so eine Abnutzung von der Immobilie viel schleichender passiert als bei einem Neuwagen. Ja. Natürlich habe ich auch bei einem Neubau irgendwie diesen Konfigurationsvorteil. Wenn ich das Ding neu baue, neu kaufe, dann kann ich da Einfluss drauf nehmen, wie genau innen die Wände gestaltet sind, ja, ob was für ein Fußbodenbelag da reinkommt und was sich man sonst auch noch vorstellen kann. Und deswegen habe ich da definitiv einen Vorteil. Aber wenn ich da jetzt nicht mir super spezielle Sachen ausdenke, wo sich ein anderer Käufer denken würde, was haben die denn da gemacht? Wie sind denn die Räume geschnitten? Das ist ja total idiotisch. Dann ist der Nutzwert, sage ich mal, für den nächsten Besitzer immer noch relativ hoch. Und insofern ist dieser Effekt nicht gegeben. Viel stärker ist der Effekt, der letztendlich durch den lokalen Markt bestimmt ist. Nämlich die Frage ist, ob ich für dieses Ding zu viel gezahlt habe oder nicht. Und das ist sozusagen ganz anders als beim Auto. Im Auto ist, auch wenn ich das Ding mir persönlich zusammen konfiguriere, habe ich einen hohen Vergleichswert. Ne? Also ein neuer, was weiß ich immer, ein neuer Mercedes, neuer Audi, auch ein neuer Golf, unterscheidet sich halt nicht so wahnsinnig nicht so krass von neuen anderen Audis, Mercedes oder Golfs. Aber eine neue Wohnung halt schon. Und was will ich damit sagen? Die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr dabei halt, ich sage jetzt irgendwas, 50.000, 100.000 Euro zu viel zu bezahlen über dem Marktwert, die ist schon relativ groß. Ja, weil ich halt dann doch bezahlen muss dafür, dass es mein individuell gestaltetes Ding ist. Und vor allen Dingen habe ich das Risiko, dass halt nicht im nächsten Jahr, sondern wenn ich das Ding tatsächlich dann nach, ich sage jetzt irgendwas, 3, 5, 10 Jahren wieder loswerden will, dass der Markt halt nicht so gut aussieht. Und das ist die Erfahrung, die wir in den letzten ganz grob 2 Jahren in Deutschland gemacht haben, dass halt Immobilien dann auch im Wert fallen können. Und da haben wir halt Preisverluste von 10, 15, in der Spitze vielleicht sogar 20% gehabt. Naja, und bei den heutigen Immobilienpreisen können das halt schnell mal 50, 100.000 Euro sein, die dann runtergegangen sind. Allgemein würde ich sagen, ist das Risiko, solange ich nicht zu teuer baue oder kaufe und in einer vernünftigen Lage das mache, schon relativ gering. Ja, also es ist meistens nicht so, dass Immobilien irgendwie so krass im Wert verlieren, außer ich habe mich halt von irgendeinem Anbieter, Bauträger, schieß mich tot, völlig über den Tisch ziehen lassen und einen völlig überzogenen Preis bezahlt. Und das muss ich halt vorher unbedingt abprüfen und damit einen guten Vergleich einfach machen, wie in der konkreten Lage, in der nicht nur in der Region oder in der Stadt, sondern auch in dem Ortsteil letztendlich irgendeinen Vergleich zu haben, dass ich mich dann nicht auf ein Geschäft einlasse, dass nur weil ich jetzt dringend mit meiner jungen Familie in eine neue Wohnung oder ein neues Haus muss, dass es nicht völlig überteuert wird.
Und die zweite Frage bezieht sich auf eine unserer letzten Folgen. Wir haben ja vor kurzem über die Kostensteigerungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung gesprochen. Mhm. Und Philipp 4010 möchte dazu wissen, hey Saidi, wie wahrscheinlich ist es, dass ich die Probleme auch in der PKV bekomme?
Ah, in der privaten Krankenversicherung, ne? Also Kosten, das Thema Kostensteigerung in der privaten Krankenversicherung. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, muss man erstmal so pauschal sagen. Aber sie ist auch, man muss auch die Kirche im Dorf lassen, sie ist irgendwie vergleichbar mit der gesetzlichen. Ne? Also wenn man sich die Preissteigerung in der gesetzlichen und in der privaten Krankenversicherung über die letzten 10, 15 Jahre oder sowas anschaut, dann liegen die nicht wahnsinnig auseinander. Die liegen alle bei so guten 3%, was übrigens mehr ist als die Inflation. Wo man sehen kann, ja, die Kosten im Gesundheitssystem steigen halt. Vor allen Dingen aufgrund zweier Faktoren, weil wir älter werden und ältere Menschen natürlich in der Gesellschaft ja höhere Gesundheitskosten verursachen und aufgrund medizinischen Fortschritts, weil die Medizin halt einfach besser wird. So, ne? Also mein Lieblingsbeispiel ist dann immer so eine Zahnreinigung, weiß ich noch, vor 10 Jahren war die bei mir immer sehr schmerzhaft. Mittlerweile ist das irgendwie beim Zahnarzt halt, weil bessere Geräte besser, angenehmer. Nur mal so ein kleines Beispiel. So, der Vorteil bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist halt immer, wenn ich diese Kostensteigerung nicht bezahlen kann, weil mein Einkommen nicht entsprechend mitgewachsen ist. Ne, der Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung richtet sich nach dem Einkommen. Und damit vor allen Dingen im Alter zahle ich halt nicht so viel Krankenversicherungsbeitrag. In der privaten nicht. Da hat der Beitrag nichts mit dem Einkommen zu tun, sondern ausschließlich in erster Linie nach meinem Alter, mit gewissen Abstrichen. Da gibt es ja auch so Altersrückstellungen, heißt das, also Sicherungen, dass der Beitrag im Alter nicht völlig durch die Decke geht. Und nach meinem Gesundheitszustand und vor allem Gesundheitszustand zu dem Zeitpunkt, wo ich den Vertrag abschließe. Also, das eigentliche Kostenrisiko in der privaten Krankenversicherung ist im Alter da. Wenn nämlich ich eben keine super Altersvorsorge habe, meine gesetzliche Rente nicht so hoch ist und all diese Geschichten und ich einfach nicht so viel Geld zur Verfügung habe wie im Berufsleben, aber dann immer noch einen satten Beitrag bezahlen muss. Ja, der geht aufgrund verschiedener Faktoren, können wir jetzt hier nicht erläutern, im Alter auch ein bisschen runter. Da gibt es bestimmte Entlastungsgeschichten. Aber bis dahin hat er sich halt auch, wir haben ja gerade gesagt, mehr als 3% im Schnitt pro Jahr nochmal deutlich gesteigert. Und das kann vor allen Dingen in meinem konkreten Tarif auch passieren, dass der dann halt nochmal deutlich teurer wird, weil ich leider einen Tarif habe, in dem sehr viel höhere Kosten, aus welchen Gründen auch immer, vorhanden sind. Dann kann ich einen Tarif beim Versicherer wechseln, da gibt es schon Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren, aber dennoch, da gibt es dieses Risiko, dass mich das in finanzielle Probleme im Alter bringen kann und deshalb ist immer wieder unser Tipp, nur dann in die private Krankenversicherung gehen, wenn ich absehen kann, und das muss ich mir vorher wirklich gut durchrechnen und gut überlegen, dass ich diese auch steigenden Beiträge in meinem Leben sehr gut bezahlen werde können. Und das heißt in aller Regel natürlich, dass ich wirklich deutlich überdurchschnittlich verdiene und oder Beamter bin.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende von unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi, fürs Mitmachen. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Bis zum nächsten Mal.
Genau, über die Bewertung würde ich mich auch freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.